Ja, so klingt sie, eine echte Harley. Für Motorradfans ist das natürlich nichts Ungewöhnliches. So klingt sie, wenn man mit rund 100 PS durch die Gegend fährt. Aber es schwingt ja extrem viel Mythos mit und Leidenschaft beim Motorradfahren. Aber wir alle wissen, das hat natürlich auch eine Kehrseite, die Medaille. Die Menschen auf einem Motorrad riskieren ihr Leben. Und genau das zeigen neue Zahlen, die wirklich schockierend sind. Das möchte ich jetzt diskutieren mit meinem Kollegen Oliver Heute hier im Studio. Hallo Oliver.
Ja, hallo Maria.
Ja, Oliver, die Zahlen, die sind ja wirklich schockierend, kann man fast sagen. Genau aus diesem Grund sollen jetzt auch die Regeln verschärft werden, stimmt das?
Das ist korrekt. Also zunächst einmal ist es fast ein australienweiter Trend, aber man kann sehr schwer über das gesamte Land sprechen, da die Verkehrsbehörden sehr untergliedert sind, dass jeder Staat so sein eigenes Süppchen kocht und die Zahlen nicht abgestimmt sind, die Regeln sind anders, deswegen kann man da nicht jeden Staat in einen Topf werfen. Und wir konzentrieren uns einfach jetzt mal auf Victoria, weil natürlich dort auch mit die meisten Unfälle passiert sind in den letzten 3 Monaten und die sind wirklich drastisch, nochmal um es hervorzuheben. Wir hatten also im vergangenen Jahr 2015 in Victoria, da gab es 30 Menschen, die auf dem Motorrad verunglückt sind, tödlich verunglückt, 30 Motorradfahrer. Und allein in den ersten 3 Monaten dieses Jahres sind es 24 gewesen und das noch vor Ostern. Also man kann sich wirklich an den Fingern abzählen, dass es ein katastrophales Jahr werden wird, denn wir sind nicht naiv und die Zahlen werden natürlich weiter steigen. Und die Regierung wird nun aufgerufen, was zu tun. Verbände schließen sich zusammen, was denn da los ist in der Motorradbranche. Ja, nun ein Schritt, der da gewagt wird von Vic Roads, das ist also die Verkehrsbehörde in Victoria, ist eine Verschärfung des Führerscheinrechts. Dazu muss man sagen, das ist ein langfristiges Projekt und zwar wurde die erste Stufe schon eingeführt, nun kommt die zweite. Und das heißt, dass man zum Beispiel eine Probezeit hat, Maria, die war früher nur 1 Jahr mit dem Motorrad, die jetzt auf 3 Jahre verlängert wurde.
Aber der Motorradführerschein an sich, mich hat das unglaublich überrascht, als ich hier ankam in Australien, dass man den relativ leicht bekommt nach nur einem eintägigen Kurs. Ja. In Europa macht man da wochenlange Kurse mit einem Fahrlehrer. Ist das in deinen Augen zu wenig?
Ja, natürlich ist es zu wenig. Also die Leute, die werden ganz schlecht ausgebildet hier auf die Straßen geschickt. Aber für australische Verhältnisse wird es jetzt wieder verschärft, um das Wort zu verwenden. Und zwar ist es jetzt kein eintägiger Kurs mehr, sondern ein zweitägiger Kurs. Das ist also auch Teil dieser neuen Reform in Victoria. Und dann gibt es auch noch einen zweiten Test. Und was wichtig ist bei diesem Test, was neu ist, was ich wichtig finde aus dem eigenen Bekanntenkreis, dass nicht nur das hier auf dem Parkplatz fahren oder die Straße hoch und runter fahren dabei ist, sondern auch Offroad-Komponenten. Und viele, viele Unfälle in Australien passieren tatsächlich Offroad mit diesem sogenannten Dirt Bike Riding. Und viele davon sind Jugendliche, die Motorräder sind nicht zugelassen und die Leute haben auch keinen Führerschein, weil es legal ist, weil es ja nicht eine Public Road ist. Man kann es also auf Privatgrundstück, kann man ja fahren, wie man will. Und da passieren aber sehr viele sehr, sehr schwere Unfälle, weil die Leute teilweise aus 5 Meter hohen Klippen runterstürzen. Und das soll wenigstens mit dabei sein. Also die Verschärfung ist außerdem, werden die Leute im Verkehr sehen, dass man eine Weste tragen muss. Also die Fahranfänger müssen jetzt für 3 Jahre lang diese Fluorowesten tragen, damit sie besser gesehen werden. Denn die Sichtbarkeit ist das große Problem beim Motorrad. Sie werden einfach oft übersehen.
Du hast vorhin angesprochen, die Opferzahlen und die sind ja alarmierend. Hast du da ein bisschen Überblick darüber, wie viele Unfälle selbst verschuldet sind von den Motorradfahrern, vielleicht durch Leichtsinn? Oder wie oft werden sie von Autos gerammt? Wie oft kommen sie unschuldig zum Handkuss? Gibt es da irgendeinen Überblick darüber?
Ja, also es gibt ganz, ganz viele Zahlen aus ganz, ganz vielen Ländern. Ich habe auch mal ein bisschen Deutschland, Australien verglichen. Und zunächst einmal diese 24 Toten. Bisher, zum Glück muss man sagen, hat sich seit Ostern es nicht mehr verändert. Wir haben jetzt also eine Periode von 2 Wochen hinter uns, in denen zum Glück kein Motorradfahrer ums Leben gekommen ist. Das ist also der Stand von gestern Nacht. Wir hoffen, dass es so bleibt, aber trotzdem könnte es weiter nach oben gehen. Und man muss wirklich sagen, dass beim Motorrad, sofern ich die Zahlen kenne, 70% selbst verschuldet sind. Also 70% aller Motorradunfälle passieren, weil die Leute einfach zu risikoreich fahren. Und oft ist nicht mal ein anderes Auto involviert oder ein anderes Fahrzeug. Sprich der Klassiker, man fliegt aus der Kurve, man knallt gegen einen Baum oder ähnliche Unfälle. Darin spielt natürlich der Schutz eine ganz große Rolle, dass besonders viele junge Fahrer einfach teilweise nicht mal Handschuhe tragen. Ein Helm ist das Einzige, was Pflicht ist nach Gesetz. Man kann also so theoretisch nackig auf der Maschine sitzen und damit 100 km/h den Highway runterschießen. Und das ist natürlich eine Riesengefahr und daher kommen auch diese Spottwörter, die im Verkehr so verwendet werden. Also in Deutschland spricht man vom Organspender auf 2 Reifen.
Asphaltpizzas, glaube ich.
Ja, und hier in Australien in der Szene sagt man auch Temporary Australians.
Oh.
Also auch noch ein böses Wort für Motorradfahrer.
Aber du hast gesagt, verpflichtend sind die Helme. Wie schützen sich die Leute de facto auf der Straße, die Motorradfahrer? Was ist üblich?
Also wenn man Geld ausgibt, hat man natürlich einen richtigen Anzug an und den sollte man immer anhaben, ob es nun 40 Grad sind oder nicht. Und da kann man sich aussuchen zwischen Textil oder Leder. Das sind die gänglichen Materialien. Man hat ordentlich Schutz drin, den kann man auch noch upgraden, kann da richtig Geld ausgeben. Einen Rückenschutz kann man haben, richtige Stiefel und die Motorräder sind auch viel besser, als sie vor 20 Jahren waren. Also inzwischen, jetzt soll ABS Standard werden und viele andere, Traction Control, andere Sicherheitsmaßnahmen, die Bremsen sind ganz anders, als sie vor 20 Jahren waren. Und jetzt liegt es eigentlich nur noch am Fahrer.
Aber ist es den Leuten wert oder wird auf Sicherheit hier eher weniger geschaut?
Also ich glaube, es hat wirklich mit dem Alter zu tun. Also wenn man auch mal in so Kaffeestraßen wie Carlton oder am Bondi Beach in Sydney mal die Augen offen hält, dann sieht man die 21-Jährigen mit ihren Superbikes, die es wirklich sind. Das sind teilweise Maschinen, wenn sie dann offen fahren dürfen, wenn sie eine Volllizenz haben mit über 100 PS. Das ist auf einer Maschine von 200 Kilo eine gigantische Leistung, die da ist. Und selbst wenn man mit 60 km/h runterfällt und nichts anhat, ist es sehr, sehr gefährlich. Und das Interessante ist auch, dass die meisten tödlichen Unfälle nicht bei über 100 oder so passieren, sondern in Zonen unter 70. Und dass es in der Demografie eine ganz große Kurve gibt. Und zwar die Todesrate bei Jungfahrern ganz hoch. Dann geht sie aber noch runter, also über 30. Und die routinierten Fahrer kommen kaum noch vor in diese Statistik. Und dann schnellt sie wieder nach oben bei den über 50-Jährigen. Und das war auch der Fall bei diesen 24 Toten in Victoria. Da war also eine Altersgruppe von 18 bis Mitte 70. Also es ist wirklich alle Gesellschaftsszenen mit dabei. Alle Männer, muss man auch sagen, von diesen, also keine einzige Frau dabei. Aber es sind, wie gesagt, auch sehr gefährdet die älteren Herren mit den teuren Maschinen, die einmal im Monat am Sonntag, wenn die Sonne scheint, das Moped rausholen und dann aufdrehen und einfach nicht die Übung haben im Vergleich zu den routinierten Fahrern, die jeden Tag auf der Straße sind.
Also es sind da wahrscheinlich die, wie ich da rauslese aus der Statistik, die jungen Familienväter und so weiter in diesem Alter zwischen 30, 40, 50, die noch am ehesten auf sich schauen und achten.
Ja, also die sind auch dabei leider, aber deutlich weniger als diese anderen zwei Altersgruppen, die ich gerade genannt hatte. Und nun wird aber viel getan in dieser Branche, sage ich mal. Die Regierung setzt mehr auf Sicherheit, mehr auf Aufklärung. Man sieht immer mehr Schilder, Plakate an der Seite. Weil es geht auch viel um Autofahrer, weil auch einer der größten Unfallursachen sind einfach, dass Motorradfahrer nicht gesehen werden und dass sie einfach von der Straße geschubst werden, mehr oder weniger, was meistens tödlich ausgeht, wenn man mit 80, 90 irgendwo fährt und dann schiebt einer ein Auto von der Straße. Oder sie stehen an der Kreuzung, an der Ampel und es knallt einer hinten rein. Und ich meine, man kennt es schon vom Auto, ne? Man hat dann einen steifen Nacken, man kann sich schnell was wehtun, auch wenn man im sicheren Auto sitzt. Beim Motorrad hat man das alles nicht, man ist selbst die Knautschzone. Da ist die Todesrate auch sehr hoch. Und deswegen gibt es auch viele Befürworter in Victoria, die gesagt haben, es ist nun endlich Zeit, das sogenannte Lane-Filtering zu legalisieren. Das hat, muss man sagen, New South Wales zuerst gemacht und Victoria hat dann nachgezogen. Und das ist für alle, die es nicht kennen, dieses Durchschlängeln durch die Parcours praktisch beim Stau an der Ampel. Viele Autofahrer regen sich auf. Was macht dieser Motorradfahrer schon wieder? Aber viele Befürworter sagen, es hat nur Vorteile, denn erstens mal gibt es mehr Platz für Autos. Sprich, wenn ein Motorrad weg ist, gibt es weniger Stau. Es kann keiner am Motorrad hinten reinknallen, weil sie eh vorne stehen. Und das Ganze ist auch nur legal bis 30 km/h und wenn sich wirklich kaum was bewegt. Also wenn Leute da mit 60, 70 km/h irgendwo in der Mitte durchschießen, ist das lebensgefährlich. Aber es ist nun erstmal legal, es soll ein Trial sein. Es sieht aber so aus, als ob es bestehen bleibt, denn von diesen Unfällen, von denen ich gesprochen habe, ist kein einziger in Zusammenhang mit diesem Lane-Filtering. Also diese Unfälle sind alle auch viel außerhalb von Melbournes passiert. Also über 40% sind auf dem Land, Landstraßen, Kurven und so weiter. Und das Lane-Filtering, wie gesagt, wurde auch gerechtfertigt vom zuständigen Minister. Das ist Luke Donnellan.
Ja, der sagte bei Channel 10 Folgendes.
It's only when cars are coming to a standstill and very much when they're slowing down that you can move through those two lanes at 30 kilometers an hour. So it will move the bike riders to the front of the lane, so you're not going to end up with bikes to the rear and to the side as much, and you'll be aware what bike riders are doing.
Oliver, mich würde noch interessieren, ob sich Motorradfahrer generell an Verkehrsregeln halten, vor allem außerhalb der Stadt. Gibt es da Geschwindigkeitsbeschränkungen oder bestimmt da eher so dieses Denken, ich habe die Straße vor mir, das weite Land, ich fahre hier, wie ich möchte?
Ja, also Motorradfahren macht man ja nicht auf dem Highway, sage ich mal. Also Leute, die von Melbourne nach Sydney fahren, die fahren nicht auf dem Hume Highway. Mhm. Die nehmen sich eine Woche Zeit. Es gibt ja für Motorradfahrer auch eigene Karten, es gibt eigene Navigationssysteme, die deutlich teurer sind als die fürs Auto, die wirklich nur Motorradkarten zusammenstellen. Und da sucht man sich die bergigen Pisten raus. Man fährt in die Alpen, in die Skigebiete, man will Kurven, man will Man will das Fahrgefühl haben, denn langweilig auf einer Maschine sitzen, 100 km/h fahren geradeaus, das kennt auch der Autofahrer, das ist langweilig, da schläft man fast ein, was natürlich wieder ein anderes Problem ist. Und die suchen sich diese kurvigen Strecken raus und das ist auch gut, das ist eine gute Übung, man lernt die Maschine kennen und da ist jeder sein eigener Herr und Meister und man sieht da alles Mögliche. Aber wenn, sage ich mal, jemand 10, 15 Jahre Fahrerfahrung hat, das jedes Wochenende macht, dann fährt er natürlich anders als jemand, der gestern seine Maschine gekauft hat, mit seiner Fluoroweste da die Berge hochschießt und denkt, er könnte das jetzt. Es ist halt, wie gesagt, viel Übung und ja, die Fahrschulsysteme sollten ausgebaut werden hier in Australien. Vielleicht nicht ganz so extrem wie in Deutschland, weil ich weiß nicht, ob das mit der Mentalität hier so klappt. Weil hier argumentieren die Politiker auch dagegen. Und zwar hört man da, dass zum Beispiel von diesen 24 Toten 10 davon gar keinen Führerschein hatten.
Oh.
Das muss man sich also mal vorstellen. Und die Politik sagt dann halt, ja, wir können das immer teurer machen, immer komplizierter machen, immer länger machen. Das Resultat davon ist, die Leute machen einfach keinen Führerschein mehr und fahren ohne Führerschein rum. Und das ist noch schlimmer, als wenn sie wenigstens 2-3 Tage einen Intensivkurs machen. Ist ein anderes Argument. Allerdings, wenn man so argumentiert, kann man viele Gesetze abschaffen. Und ja, man kann nur hoffen, dass sich die Motorradfahrer ihrer Rolle bewusst sind, aber dass die Autofahrer auch die Augen offen halten und ich denke mal, da tut es ja auch viel in der Technik.
Was mich noch interessieren würde, es ist ja hier in Australien nicht üblich, das Motorrad wind- und wetterfest zu machen, so wie in Europa mit Winterreifen und auf Schnee und auf Regen und auf nassen Fahrbahnen. Wie sehr ist das eine Gefahr, wenn hier im Winter, wenn es hier auch nass und glitschig und mitunter eisig ist?
Ja, in Deutschland gibt es ja und in Österreich, glaube ich, auch das sogenannte Saisonkennzeichen, dass man also über den Winter abmeldet und dann das Ding in die Garage schiebt. Hier in Australien wird das ganze Jahr lang gefahren, aber es gibt natürlich schon extreme Zeiten, auch ich denke jetzt mal in den Norden, also in Queensland, wo es ja wirklich monatelang nur regnet und auch da sind die Leute mit dem Motorrad unterwegs. Da muss man auch wieder auf seine Erfahrung zählen. Also man kann sich gute Kleidung holen, aber es ist rutschiger, es ist gefährlicher und man wird schlechter gesehen, gerade bei Nacht.
Also Oliver, nochmal zur Erinnerung, Motorradfahren ist ganz klar gefährlich, das wissen wir und das zeigt natürlich auch die Statistik ganz aktuell. Wir haben da auch Zahlen aus Westaustralien, wo im Jahr 2014 ein Viertel aller verstorbenen Unfallopfer Motorradfahrer waren. Und das ist natürlich heftig, wenn man bedenkt, dass nur 5% im Verkehr Motorradfahrer sind. Also die Sicherheit auf dem Motorrad, das ist sicherlich ein Thema, das uns noch sehr beschäftigen wird in der Zukunft.